Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Was ist das Gewissen? Wofür haben wir es und wie können wir es trainieren? Was tun wir, wenn unser Gewissen im Widerspruch zur Bibel steht? Wie gehen wir mit Menschen um, die eine andere Gewissensüberzeugung vertreten? Nesselli und Crowley beziehen klar Stellung dazu, was Sünde ist und was nicht und wie unser Gewissen uns bei dieser Unterscheidung hilft, damit wir weder in Gesetzlichkeit noch in eine Alles-ist-erlaubt-Haltung verfallen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Gewissen von Nesselli und Crowley den dritten Teil des fünften Kapitels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 5, dritter Teil. Gehen wir davon aus, dass die anderen etwas tun oder nicht tun, um Gott damit die Ehre zu geben. Römer 14, die Verse 6 bis 8. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Bemerkenswert ist die großzügige Haltung des Paulus sowohl den Starken als auch den Schwachen gegenüber. Er geht davon aus, dass beide ihre innere Freiheit bzw. ihre Zurückhaltung um der Ehre Gottes willen ausleben. Wie großartig muss es in einer Gemeinde sein, in der jeder jedem genau diesen Vertrauensvorschuss entgegenbringt, statt immer gleich das Negative anzunehmen. Paulus betont, dass sowohl der Starke als auch der Schwache trotz unterschiedlicher Beurteilung von Gewissensfragen Gott gleichermaßen verherrlichen können, indem der eine seine Freiheit auslebt und der andere die ihm gebotene Zurückhaltung übt. Sie haben zwar unterschiedliche Ansichten, handeln aber aus derselben Motivation heraus. Sie möchten Gott verherrlichen. Beide haben dabei die Ehre Gottes im Blick, weshalb sie tun, was sie tun, und nicht etwa, erstens, weil es ihnen wichtig ist, was die anderen denken, zweitens, weil sie Anerkennung durch gesetzliche Strenge suchen, drittens, weil sie Anerkennung durch das Ausleben ihrer Freiheit suchen, viertens, weil sie aus ihrem strengen Kontext ausbrechen und endlich das tun wollen, was sie dort früher nicht durften. All das wären völlig falsche Beweggründe. Ebenso wie wir zunächst das Positive hinsichtlich unserer Geschwister und ihrer Motive annehmen sollen, sollen wir auch für die Reinheit unserer eigenen Beweggründe sorgen. In ihrem Buch Ethics for a Brave New World, auf Deutsch etwa Moral für eine schöne neue Welt, entwickeln die Autoren John und Paul Feinberg 8 Testfragen, die sich jeder Christ stellen sollte, bevor er sich für oder gegen ein bestimmtes Tun entscheidet. Erstens, bin ich zu 100% von der Richtigkeit meines Tuns überzeugt? Römer 14, Vers 5, Vers 14 und Vers 23. Zweitens, tue, unterlasse ich es für den Herrn? Römer 14, die Verse 6 bis 8. Drittens, kann ich es tun oder lassen, ohne ein Stein des Anstoßes für meinen Bruder oder meine Schwester in Christus zu sein? Römer 14, Vers 13, Vers 15 und die Verse 20 bis 22. Viertens, trägt mein Tun zum Frieden bei? Römer 14, die Verse 17 und 18. Fünftens, trägt es zur Erbauung meines Bruders bei? Römer 14, Vers 19. Sechstens, ist mein Tun nützlich? 1. Korinther 6, Vers 12. Siebtens, führt mein Tun zu irgendwelchen Abhängigkeiten? 1. Korinther 6, Vers 12. Achtens, dient mein Tun der Ehre Gottes? 1. Korinther 10, Vers 31. Sechstens. Richtet einander nicht in Bezug auf euer Gewissen, weil wir alle einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Römer 14, die Verse 10 bis 12. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Würden wir uns häufiger unserer kommenden Situation vor dem Richterstuhl Gottes bewusst, hätten wir sicherlich viel seltener das Bedürfnis, über unsere Geschwister zu urteilen. An jenem Tag werden wir nämlich vollauf damit beschäftigt sein, bezüglich unseres eigenen Lebens Rede und Antwort zu stehen, so dass wir unsere ohnehin kurze Lebenszeit nicht damit verschwenden sollten, uns in das Leben der anderen einzumischen. Und hinsichtlich der Fragen, die andere Geschwister anders sehen, sollen wir uns nach der Stimme unseres eigenen Gewissens richten und die Beurteilung der anderen getrost Gott überlassen. Siebtens. Wenn wir uns zu Recht frei fühlen, Fleisch zu essen, ist das völlig korrekt. Nur darf die Ausübung dieser Freiheit nicht dazu führen, dass der Glaube eines schwächeren Bruders ins Wanken gerät. Römer 14, die Verse 13 bis 15. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Sowohl Freiheit praktizierende als auch strenge Christen sind einander innerhalb einer Gemeinde verantwortlich. Zwar sollen die strengen Christen ihre Gewissensmaßstäbe nicht auf andere übertragen. Das Gewissen eines anderen mit Regeln zu belasten, deren Einhalt Gott selbst gar nicht fordert, ist eine schwerwiegende Sünde. Allerdings überträgt Römer 14 die Hauptlast der Verantwortung den Christen, die über ein starkes Gewissen verfügen. Zum einen liegt es ganz offensichtlich an ihrer Stärke, dass Gott ihnen zumutet, die Schwäche der Schwachen mitzutragen. Römer 15, Vers 1. Zum anderen sind es zudem nur die Starken, die eine echte Wahlmöglichkeit im Hinblick auf Streitfragen der dritten Kategorie wie Fleischverzehr, Alkoholkonsum und Begehung von Feiertagen haben. Aufgrund ihrer Gewissensfreiheit können sie entscheiden, ob sie ihre Freiheit ausleben oder bewusst darauf verzichten wollen, während die Schwachen keine Handlungsalternative haben. Die Starken haben somit ein großes Privileg, indem sie über doppelt so viele Wahlmöglichkeiten verfügen wie die Schwachen. Dementsprechend weise sollten sie von ihrem Vorrecht Gebrauch machen und die Auswirkungen bedenken, die ihr Tun auf die empfindlicheren Gewissen ihrer Brüder und Schwestern haben könnte. Ein weiterer Grund dafür, dass die Verantwortung größtenteils auf den Schultern der Stärkeren lastet, liegt im Wesen unseres Gewissens. Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, lautet eines der beiden wesentlichen Prinzipien des menschlichen Gewissens: Hören Sie auf Ihr Gewissen. Wird dieses Prinzip missachtet, kann das sogar Auswirkungen auf das Schicksal in der Ewigkeit haben. 1. Timotheus 1, Vers 19. Aus diesem Grund widmet Paulus den Großteil des 14. Kapitels des Römerbriefes sowie die Hälfte von 1. Korinther 8 dem Stolpersteinprinzip. Die Freiheit der Christen, die über ein stabiles Gewissen verfügen, darf nicht dazu führen, dass ein schwächerer Bruder oder eine schwächere Schwester gegen das eigene Gewissen sündigt. Dabei geht es nicht nur um die Besorgnis, dass das Ausleben unserer Gewissensfreiheit schwächere Glaubensgeschwister verunsichern, verärgern oder vor den Kopf stoßen könnte. Kann ein Bruder oder eine Schwester mit unserer Freiheit schlichtweg nichts anfangen, ist das grundsätzlich nicht unser Problem. Aber es wird genau dann zu unserem Problem, wenn die Art und Weise, wie wir von unserer Freiheit Gebrauch machen, einen anderen Menschen dazu veranlasst, gegen sein eigenes Gewissen zu sündigen. Christus gab sein Leben für genau diesen Bruder oder diese Schwester. Sollten wir also nicht einmal bereit sein, auf unsere Freiheit zu verzichten, damit er oder sie nicht in Sünde fällt? Genau darum geht es, wenn Paulus in diesem Abschnitt davon spricht, dass wir dem anderen keinen Anstoß und kein Ärgernis geben sollen. Römer 14, Vers 13. Wir sollen anderen in geistlicher Hinsicht keinen Schaden zufügen. Siehe auch Verse 20 bis 21. Wie kann die Entfaltung unserer Freiheit anderen Gläubigen geistlich schaden? Paulus führt das hier inhaltlich nicht näher aus, doch Duc Mot benennt in diesem Zusammenhang zwei Möglichkeiten. Erstens, indem wir etwas Konkretes tun oder unterlassen, das ein anderer Gläubiger für falsch hält, können wir diesen Menschen dazu verleiten, es uns gleich zu tun. Für ihn wäre das jedoch eine Sünde, weil sein Tun nicht aus Glauben geschieht. Vers 23. Zweitens, eine demonstrative Zurschaustellung unserer Freiheit in einer bestimmten Gewissensfrage kann jemanden so gründlich vor den Kopf schlagen, dass er oder sie sich grundsätzlich vom Glauben abwendet. Zur Klarstellung wollen wir nochmals betonen, dass das Stolpersteinprinzip nicht gebietet, nur deshalb auf etwas zu verzichten, weil jemand anderes bei der Beurteilung der zugrunde liegenden Gewissensfrage zu einem anderen Ergebnis kommt. Zum Beispiel verwenden wir beide moderne Bibelversionen, im Deutschen etwa die NEÜ, Neues Leben oder Hoffnung für alle, weil sie die Schriften unserer heutigen Alltagssprache wiedergeben. Einigen Geschwistern missfällt es jedoch, dass wir keine wortgetreuen oder traditionellen Übersetzungen bzw. Übertragungen nutzen, wie zum Beispiel die Elberfelder, Luther oder Schlachter 2000 Übersetzungen. Doch unserer Einschätzung nach fügen wir niemandem geistlichen Schaden zu, indem wir auf modernere Übertragungen zurückgreifen. Denn wir veranlassen keinen der Geschwister, die andere Übersetzungen bevorzugen, gegen sein Gewissen zu sündigen oder gar dem Glauben vollständig den Rücken zu kehren. Deshalb müssen wir um seinetwillen nicht auf die Lektüre moderner Bibelübertragungen verzichten, weil diese keinen Stolperstein für ihn darstellt. Gleichwohl mögen uns die geschwisterliche Liebe sowie die persönliche Flexibilität dazu bewegen, in bestimmten Situationen doch einmal zu einer anderen Bibelübersetzung zu greifen. Im Weiteren räumt Mo noch mit einem anderen Missverständnis rund um das Stolpersteinprinzip auf. In christlicher Literatur oder auf Konferenzen begegnet man manchmal einer Auslegung von Römer 14, die Folgendes nahelegt. Christen sollten aus Respekt vor Geschwistern, die zu übermäßigem oder suchtartigem Umgang mit Alkohol neigen, selbst auf den Konsum von Alkohol verzichten. Die schwächeren Brüder und Schwestern sind also für den Christen, der sich für oder gegen den Alkoholgenuss entscheiden muss, deshalb schwach, weil sie eine Schwäche im Umgang mit Alkohol haben. Natürlich hat solch ein Prinzip seine Berechtigung. Christen sollen Rücksicht auf die Schwächen anderer Geschwister nehmen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles tun, damit diese nicht Opfer ihrer Schwächen werden. Allerdings ist das nicht das Verständnis von Schwäche, das Paulus in Römer 14 thematisiert. Als Schwacher wird hier vielmehr derjenige bezeichnet, der schwach im Glauben ist und deshalb nicht überzeugt ist, dass sein Glaube ihm bestimmte Dinge gewährt. Die Schwachheit, von der Paulus hier spricht, ist vielmehr eine theologische Schwäche und hat nichts zu tun mit emotionaler oder physischer Unzulänglichkeit. Wir sollen nicht zulassen, dass das Gewissen eines anderen unser eigenes Gewissen bestimmt. Allerdings sind wir im Gegensatz sehr wohl dazu verpflichtet, das Gewissen der anderen im Blick zu haben, bevor wir uns dazu entscheiden, etwas Bestimmtes zu tun oder zu lassen. Achtens. Meinungsverschiedenheiten bezüglich Essen und Trinken sind für das Reich Gottes irrelevant. Was jedoch wichtig ist, ist einander mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude zu erbauen. Römer 14, die Verse 16 bis 21. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Das Neue Testament stellt wiederholt klar, dass es Gott grundsätzlich nicht wichtig ist, was wir zu uns nehmen. Zunächst einmal erklärte der Herr Jesus selbst in Markus 7, die Verse 1 bis 23, nachdrücklich alle Speisen für essbar. Siehe insbesondere die Verse 18 bis 19. Da Petrus diese Botschaft offensichtlich wieder vergessen hatte, machte der Herr Jesus ihm in einer Vision dreimal deutlich, dass Christen der Essensfrage keine Bedeutung beimessen dürfen. Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 16. Danach bringt es Paulus in 1. Korinther 8, Vers 8 unmissverständlich auf den Punkt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Und für den Fall, dass wir es immer noch nicht richtig verstanden haben sollten, gab uns Gott dann noch Römer 14, Vers 17, wo es ganz klar heißt, dass das Reich Gottes nichts mit Essen und Trinken zu tun hat. Wirklich gar nichts. Gott kümmert es kein bisschen, was wir zu uns nehmen. Das könnte etwas missverständlich klingen. Macht es Gott etwas aus, wenn wir Gift trinken? Wenn uns das Gift zur Genesung dient, dann sicher nicht. Täglich nehmen Christen in Bezug einer Krebsbehandlung Gift zu sich. Doch wenn wir Gift konsumieren, um uns zu töten, ist das etwas ganz anderes. Für Christen spielt das Motiv ihres Tuns eine größere Rolle als ihr Tun an sich. Paulus' Gedankengang hier und in 1. Korinther 8, Vers 8 hat etwas Ungewöhnliches und scheint unserer Logik zunächst zuwiderzulaufen. Er bemüht ein Argument, das die Starken gerne für ihre Position ins Feld führen, um die Starken zu ermahnen. Zum Beispiel, Gott ist es sowieso egal, was wir essen und trinken, also hört auf, so viel Aufhebens um dieses Thema zu machen. Doch gerade weil Speisen uns nicht angenehm vor Gott machen, gerade weil das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist und gerade weil Essen und Trinken keine bedeutsamen Themen sind, sollte es uns ein leichtes sein, darauf zu verzichten, wenn sich dadurch geistlicher Schaden von einem ungefestigten Christen abwenden lässt. Glücklicherweise stehen wir nicht allzu häufig vor einer solchen Entscheidung, doch wir sollten die grundsätzliche Bereitschaft dazu haben. Zwar spricht Paulus in Vers 17 ausdrücklich nur vom Essen und Trinken, doch das zugrunde liegende Prinzip lässt sich auf alle möglichen anderen Streitfragen übertragen. Im Reich Gottes geht es nicht um die Wahl einer bestimmten Schullaufbahn, um politische Parteien, um verschiedene Musikstile und so weiter. Noch einmal, wir wollen damit nicht ausdrücken, dass die Gewissensfragen der dritten Ebene unwichtig sind. Diesbezüglich haben wir auch unsere begründeten Standpunkte. Doch im Reich Gottes geht es um etwas anderes und eben nicht um die Frage, was wir essen und trinken sollen. Und wegen solcher Streitfragen Gemeindespaltungen heraufzubeschwören, trägt nicht zum Frieden und der gegenseitigen Erbauung bei. Römer 14, Vers 19. 9. Wer Freiheit besitzt, soll sie nicht demonstrativ ausleben und zur Schau stellen. Und wer strengere Überzeugungen hat, soll sie nicht zum Maßstab für andere erheben. Römer 14, Vers 22a. Hast du Glauben? Hab ihn für dich selbst vor Gott. Diese Wahrheit gilt gleichermaßen für Starke wie für Schwache. Die Gewissensstarken besitzen eine enorme Freiheit in Christus, die sie jedoch nicht so demonstrativ präsentieren sollen, dass andere zur Sünde verleitet werden könnten. Unser besonderes Augenmerk sollte jungen Menschen und kürzlich gläubig gewordenen Geschwistern gelten, deren Glauben es zu stärken gilt. Doch diejenigen unter uns, die hier und da ein strengeres Gewissen haben, sollen sich nicht als Polizisten aufspielen, indem sie ihnen ihre strengen Gewissensmaßstäbe aufzwingen. Das sind Angelegenheiten zwischen uns und Gott, und das sollen sie auch bleiben. Die Strengeren stehen eher in der Gefahr fehlgeleiteten Verhaltens, und zwar indem sie darauf bestehen, dass jeder ernstzunehmende Christ ihre Auffassung zu teilen hat. Wer behauptet, als wahrer Christ müsste man in einer strittigen Gewissensfrage einen bestimmten Standpunkt einnehmen, hat die Grenze zur Gesetzlichkeit überschritten. Folgende Definition des Begriffes Gesetzlichkeit findet man bei Sam Storms. Gesetzlichkeit ist die Tendenz, Dinge als göttlich gewollt zu proklamieren, die Gott in der Schrift weder geboten noch verboten hat, einhergehend mit dem Hang, andere mit Argusaugen zu beobachten und etwaiges Fehlverhalten oder gar die Weigerung, etwas Bestimmtes zu tun, zu registrieren. Haben Sie etwas zum allgemeingültigen Standard erhoben, was die Bibel in Wahrheit nicht vorschreibt? 10. Glückselig ist der Mensch, der auf sein Gewissen hört. Römer 14, die Verse 22b bis 23. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Gott hat uns das Gewissen geschenkt, um uns Freude zu spenden, die umso größer wird, je mehr wir die Warnhinweise unseres Gewissens beherzigen. Wie wir in Kapitel 1 bereits angesprochen und in Kapitel 4 vertieft haben, ist das Hören auf die Stimme des Gewissens eines der Leitprinzipien. Paulus stuft es als höchst gefährlich für Christen ein, das eigene Gewissen zu ignorieren. Denn wenn ihnen das zur Gewohnheit wird, kann es gut sein, dass sie es auch dann noch ignorieren, wenn es sie zu Recht vor etwas eindeutig Bösen warnen will. So wie uns die von Gott gegebene Sinneswahrnehmung in Form von Tastsinn und Schmerzempfinden vor Dingen schützen sollen, die unsere körperliche Gesundheit gefährden, schützt uns das Warnsystem unseres Gewissens vor Sünde, die uns die Freude raubt. 11. Wir müssen dem Beispiel Christi folgen, der immer zuerst den anderen im Blick hatte. Römer 15, die Verse 1 bis 6. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Dieses Prinzip besagt nicht, dass die Starken sich der Position der Schwachen anpassen müssen. Es besagt auch nicht, dass die Starken ihre Freiheiten nie wieder ausleben dürfen. Andererseits heißt es wiederum nicht, dass die Starken die Schwachen lediglich erdulden oder tolerieren sollen, so wie man Menschen erträgt, die einem auf die Nerven gehen. Für einen Christen bedeutet das Tragen der Schwachheiten der Schwachen vielmehr, den Schwachen bereitwillig entgegenzukommen, durch freimütigen Verzicht auf alles, was ihrem Glauben schaden könnte. Außerdem darf man Vers 2 nicht missverstehen, jeder von uns gefalle dem Nächsten. Damit meint Paulus nicht, dass wir alles daran setzen sollen, anderen Menschen zu gefallen und uns eher an ihrer Meinung als an Gottes Meinung zu orientieren. Die zulässigen Alternativen lauten nicht, entweder menschengefällig oder gottgefällig zu handeln. Vielmehr haben wir die Wahl zwischen selbstlosem und selbstgefälligem Verhalten. Ich kann tun, was mir gefällt, ist nicht das Motto der christlichen Freiheit. Ich tue immer das, was der andere möchte, ebenso wenig. Vielmehr lautet es, ich tue das, was Gott ehrt. Ich tue das, was andere dem Evangelium näher bringt. Ich tue das, was innergemeindlichen Frieden stiftet. Römer 15, Vers 3 weist auf das Vorbild Christi hin. Die Freiheiten und die Privilegien, die der Sohn Gottes im Himmel genoss, liegen jenseits unserer Vorstellungskraft. Gott zu sein bedeutet vollkommene Freiheit. Und trotzdem hat Christus nicht sich selbst gefallen, sondern auf sämtliche Rechte und Freiheiten verzichtet, um Knechtsgestalt anzunehmen und uns vor dem göttlichen Zorn zu retten. Im Vergleich zu dem, was Jesus am Kreuz für uns erlitten hat, ist der punktuelle und gelegentliche Verzicht auf unsere Freiheit gar nicht der Rede wert. 12. Wir ehren Gott, wenn wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Römer 15, Vers 7. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Mit diesem Satz beendet Paulus diesen vergleichsweise langen Abschnitt, den er in Kapitel 14, Vers 1 mit ähnlichen Worten einleitete. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf. Doch hier in Römer Kapitel 15, Vers 7 fügt Paulus noch einen zusätzlichen Aspekt hinzu. Wie auch der Christus euch aufgenommen hat, so wie die Auswirkungen eines solchen Handelns zu Gottes Herrlichkeit. Es ist wichtig, dass wir mit Geschwistern umgehen, die Gewissensfragen anders beurteilen als wir. Wenn wir sie annehmen, wie Christus sie angenommen hat, ehren wir Gott. Dies ist also Gottes Königsweg für Christen, die sich in Bezug auf Streitfragen der dritten Ebene nicht einig sind. Zugegebenermaßen ist er einfacher erklärt als beschritten. Lassen Sie uns Gott deshalb um Hilfe bitten, sein Wort so umzusetzen, dass er dadurch verherrlicht wird. Vater, wir sind sündige Menschen mit begrenztem Horizont und aus unterschiedlichsten Gründen, die du zudem noch viel besser kennst als wir selbst, sind wir uns oft mit Geschwistern in Christus in vielen Gewissensfragen uneins. Herr, wir sind schwach und selbstsüchtig. Wir brauchen so viel Geduld und Ermutigung, um diesen Weg des Friedens Seite an Seite mit unseren Geschwistern zu gehen. Du bist der Gott der Geduld und der Ermutigung. Bitte verhilf uns zu einem Leben in gegenseitiger Harmonie und in den Fußstapfen Jesu, damit wir dich aus einem Munde verherrlichen können. Dich, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den dritten Teil des 5. Kapitels aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Nesselli and Crowley mit dem Titel Das Gewissen. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.